Unter anderem geht es heute um kalte Züge, die durch eine tote Welt fahren und den Rest der Menschheit hinter sich herziehen. Das alles und viel, viel mehr mit einem Überraschungsgast. Ach, ich sag's schon gleich. Nils ist da, hier bei Butter Binge. Und Schröckert fehlt auch, aber komm, da reden wir gleich drüber. Und da sind wir wieder, meine lieben Freunde, heute in einer sehr, sehr kleinen, sehr ungewöhnlichen Runde. Der Daniel ist nämlich nicht da. Der Herr Schröckert hat heute ausnahmsweise keine Zeit. Das muss auch mal sein. Ich glaube, er ist sogar beruflich weg. Er ist wahrscheinlich wieder bei irgendeiner Filmpremiere. Lieber Nils,
so ist er.
Wann haben wir das letzte Mal eine Premiere erlebt von irgendwas?
Boah.
Hast du gerade über einen Gag
gemacht?
Hast du gerade irgendwas mit Geschlechtsverkehr?
Ja, ich hab mich entschieden für, du hast gestern einen lustigen Gag gemacht. Da habe ich entschieden am Ende. Ich habe auch verschiedene Optionen erstmal so durchgegangen. Da fand ich, der war jetzt nicht zu, also er war sehr realistisch.
Deswegen bist du hier, Nils, ja, ne? Weil du nämlich die nötige Auflockerung hier sorgst. Ich stehe für die Kompetenz und die geballte Informations-Wut.
Das ist richtig.
Wut. Wir haben im Vorfeld, ne, muss man vielleicht sagen, es wird keine übliche, typische Butter Binge-Folge. Wir haben keine News. Der Schröckert hat das immer schön vorbereitet. Ihr habt schon an der Anmoderation gelernt. Ich wusste nicht mal mehr den zweiten Titel der Serie, die wir besprechen. Ich wusste nur noch Snowpiercer. Und normalerweise gibt's ja immer so einen schönen Durchlauf durch alle Serien. Ja. Nicht bei mir. Wir haben nämlich eine Menge Serien uns, als wir drüber gesprochen haben, rausgesucht. Ich lese nur mal die vor, über die wir sprechen könnten. Snowpiercer, Westworld, Rick and Morty, Afterlife, Final Space, Top Boy, Ragnarök, Dead to Me. An diese anderen beiden, Sunderland Till I Die. Geht's um Donald
Sutherland? Kiefer Sutherland.
Ja. Kiefer Sutherland.
Ja, aber es wird Sunderland
geschrieben. Das war die 24, die Staffel 10.
Ja, genau. Ja.
Übrigens, alle 24 Staffeln sind jetzt bei Netflix.
Ach echt?
Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja. Und The English Game, also gleich zwei Fußballserien. Du willst es mir aber auch richtig derbe geben.
Ich habe gedacht,
ne?
Wenn ich schon mal hier bin und es redet ja sonst keiner über Fußball, Schröckert ist wenigstens HSV, wenn das ist, da hat er noch Kompetenz und Hang zum Drama, aber bei dir ist ja also nichts zu holen. Ne?
Ich lasse dir aber gerne heute die Zeit. Vielleicht schaffst du es ja, mich für eine von den beiden Fußballserien
zu begeistern. Ich glaube, dass mir das gelingt.
Ja, aber ich fand diese Basketballserie, die du ja auch geguckt hast, eigentlich auch ganz interessant. Ich habe sie nur auch nicht zu Ende geguckt, aber da fand ich das Drumherum einfach spannend. Also um diesen Sport, genau. Die Leute alle wie so um so einen Planeten so rumwuseln.
Ja.
Das ist so krass irgendwie.
Ja, Michael Jordan ist natürlich jetzt auch mehr als Basketball,
Last
ist eine Pop-Ikone.
Ja, das stimmt.
Zu sehen, das ist ja genauso wie, wenn du einen Biopic machst über Madonna oder Lady Gaga, wo du eben, wie du richtig sagst, um dieses Zentralgestirn dieser popkulturellen Persönlichkeit alles dreht, die ganze Entourage und wie alles beeinflusst wird von diesen Menschen und das ist ja bei Last Dance auch so. Aber die beiden Fußballserien, die ich im Gepäck hätte, Sunderland Till I Die, ist auch mehr so eine Dokumentation, aber sehr spannend und The English Game ist Fiction. Also eine ganz normale Dramaserie oder sowas. Und das ist, glaube ich, echt eine Sache, die dich interessieren könnte und alle anderen auch, weil Fußball zwar ein Leitthema ist, aber es eben auch um mehr geht als das. Aber da können wir ja später drüber sprechen.
Leitthema.
Ja. Wir wollten ja eigentlich anfangen mit Snowpiercer, oder?
Ja, genau, das hast du richtig erkannt. Ich wollte nur einfach mal ein bisschen anteasen, was wir theoretisch heute. Wir wissen es, wie gesagt, noch nicht. Wir lassen es ein bisschen auf uns zukommen. Aber ganz klar ist, wir fangen an mit Snowpiercer. Ist eine neue Reihe, die jetzt gerade auf Netflix seit 5 oder 6 Wochen läuft. Wöchentlich gibt es eine neue Folge. Hier sehen wir auch gerade ein bisschen was. Ja, basiert natürlich auf dem bekannten Film und interessanterweise haben wir beide direkt von Anfang an reingeguckt und ich glaube, heute ist eine aktuelle Folge rausgekommen, die 6. Die haben wir noch nicht gesehen.
Montags aber, kommt immer eine neue Folge, genau.
Genau, aber bis dahin, sag ich mal, ist es eigentlich eine schöne Umsetzung des Filmes, ohne natürlich jetzt, also hat natürlich eine etwas andere Geschichte, es zieht sich alles ein bisschen länger, aber die Grundidee, die Prämisse, hier bei Butter Binge darf man es noch sagen, die Prämisse ist dieselbe. Die ganze Menschheit befindet sich nach einer Kältekatastrophe mehr oder weniger in einem einzigen Zug mit 1001 Waggons. Und seit 7 Jahren fahren sie in diesem Zug, der natürlich alle Klassen beherbergt, also die Reichen bis hin zu den ganz Armen. Und im Grunde geht es nur darum, wie dieser Zug existiert in dieser feindlichen Welt. und wie die Menschen im Zug existieren.
Genau, also der Ursprung ist ein Comic, zwei französischer Comicbuchautoren, ich glaube Anfang der 80er oder so, rausgekommen. Und wie du gesagt hast, es gab dann diese Filmumsetzung auch mit Chris Evans, dem Captain America, in der Hauptrolle. Und diese Serie spielt jetzt quasi chronologisch eigentlich vor dem Film, weil der Film spielt irgendwie 17 Jahre nach Ausbruch der Apokalypse und die Serie 7 Jahre, meine ich. Auslöser ist, dass die Menschheit versucht hat, die globale Erwärmung zu stoppen, indem sie so eine Chemikalie versprüht hat. Damit sollte die Erde runtergekühlt werden. Das ging aber schief. Sie wurde zu sehr runtergekühlt.
Ich habe es eigentlich nur übererfüllt.
Ja, übererfüllt. Und die Erde hat sich also in eine Eiswüste verwandelt. Und dann gibt's diesen Mr. Wilford. Und der ist Zugliebhaber gewesen und der hat eine Zugstrecke um die komplette Welt gebaut, wo du quasi innerhalb eines Jahres sozusagen mit einem Zug um die ganze Welt fahren kannst. Und auf dieser Zugstrecke fährt dann jetzt dieser Snowpiercer, der ist dann sozusagen umgewandelt worden von Mr. Wilford zu einer Art Perpetuum mobile, was sozusagen unendlich fahren kann. Und
das wird nie richtig erklärt, oder? Wo der Strom herkommt, so ein bisschen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht erklärt wird.
Vielleicht mal kurz in einem Dialog, den man mal überhören könnte, wenn man gerade nicht aufpasst. Aber das ist so das Grundsetting. Und natürlich ist das erstmal total unrealistisch. Das ist so das Erste, was man erstmal sagen muss. Okay, Leute, es ist mega unrealistisch. Selbstverständlich würde das so nicht funktionieren. Der Zug, erstmal frage ich mich überhaupt, wie fährt er überhaupt um die Welt? Wo enden die Landmassen? Muss der auch nicht irgendwann über Wasser fahren? Oder wie überlegt
ganz viel, vielleicht kommt das aber auch noch dann in späteren Folgen.
Ja.
Vielleicht zeigen sie das noch.
Ja, ich bin mir jedenfalls nicht
ganz sicher. Aber je mehr Strecke, desto mehr Möglichkeit für Katastrophen. Das ist ja, warum nicht einfach nur die ganze Zeit im Kreis wie so ein Kinderspiel fahren?
Wäre doch viel einfacher. Deswegen meine ich, also das Grundsetting ist jetzt nicht auf Realismus getrimmt, man sollte das nicht hinterfragen. Also wenn man da rangeht und sagt, ja Leute, das funktioniert nicht, die Strecke wäre innerhalb von 2 Jahren kaputt, der muss nur einmal entgleisen und das und das und das, dann funktioniert das nicht.
Ja, so, gerade das Risiko des Entgleisens haben sie natürlich, schwelt immer so im Hintergrund, man weiß nie, wann vielleicht was passiert. Und er kann entgleisen, also es kann passieren, er ist nicht komplett unbesiegbar, dieser Zug.
Ja,
was hat dir denn daran gefallen? Also mir hat, kurz erklärt, ich hab's angefangen und war unsicher, ob es einfach nur eine lange Version von dem Film ist.
Mhm.
Ich bin jetzt aber dankbar, dass ich es gesehen habe und weitergucke. Und der Film geht jetzt schon so ein bisschen, wirkt schon eher so als, ja, das ist so ein Prospekt zu dieser doch etwas epischeren Geschichte. Weil man im Film halt sehr, sehr gerafft alles erzählt bekommt. Dann oft auch die Logik so ein bisschen einfach, man einfach hinten dran runterfallen lässt. Und im Film gibt's dann eben auch schon relativ schnell eine erfolgreiche Revolution, was ja in der Serie überhaupt nicht so ist. In der Serie reden sie, glaube ich, von der 7. Revolution oder der 9. Revolution, also zeitlich. Also sie zählen wirklich nur noch von Revolution zu Revolution. Das ist so ihre Zeiten. Und das ist in 7 Jahren eigentlich relativ wenig. Was hat dir denn gefallen, warum du angefangen hast? Bei mir war's der Film. Was bei dir das Setting oder bist du Schnee?
Also ich habe zuerst Schneefan, in der Medienbranche gibt's viele Schneefans. ich habe tatsächlich den Film damals geguckt, als er auf Netflix kam. Und ich habe die Vorschau gesehen, dachte, okay, es ist ziemlich trashig irgendwie.
Also ja, ich direkt auch Trash erwartet.
So das Setting habe ich gedacht, okay, so. Dann habe ich den einfach mal angemacht und reingeguckt und bin dann aber dran geblieben, weil mir das dann sehr gut gefallen hat. Und das hat so ein bisschen was, vielleicht auch so Bioshock-Vibes, weil im Prinzip ist das eine Parabel auf unsere Gesellschaft, wenn du so willst. Weil, und das sollte man vielleicht zum Grundsetting noch einmal vorher sagen, es gibt verschiedene Abschnitte in diesem Zug, beziehungsweise verschiedene Klassen. Ganz hinten im Tail sind Leute, die eigentlich gar nicht in diesen Zug sollten. Das ist in der Serie so. Ich weiß gar nicht mehr, ob das in dem Film auch so deutlich
gezeigt wurde. Ich glaube schon, das sind die sich quasi reingezeckt haben,
genau,
als der Zug losgefahren
ist. Genau, Zug ist losgefahren. Alle, also die ganzen Reichen aus der Präapokalypse haben diesen Zug finanziert, dementsprechend haben sich ein Ticket für die erste Klasse gesichert und leben da in absolutem Luxus und in Saus und Braus. Einen
ganzen Wagen für sich und solche Geschichten.
Ganz
also unvorstellbarer Luxus, gerade in dieser Welt.
Ja. Die zweite Klasse sind dann, sag ich mal, das ist Bürger, die Arbeiten verrichten, die eher gehobener Natur sind. Dann hast du die dritte Klasse, das sind wirklich dann die
Arbeiter,
das Proletariat. Ja. Die haben nicht viel, also die müssen sich in enge Lebenssituationen und schwere Jobs irgendwie pressen und haben aber immer noch sozusagen die Angst vor Augen, ey, uns könnte es ja noch schlechter gehen, wenn wir nämlich in den Tail, also in den Schwanz kommen. Und im Schwanz wohnen die Leute, die dann eben, als der Zug losgefahren ist, durch die Barrikaden gebrochen sind und in diesen Zug gesprungen sind und so weiter. Und die sind da eingepfercht. Und das ist wirklich, das sind die ärmsten Säue. So, die sind komplett darauf angewiesen, dass ihnen irgendwie irgendwelche Nahrungsgeleeblöcke reingeschmissen werden. Das ist sozusagen wirklich das Unterste vom Untersten. So.
Ja, wo auch interessant ist, dass sich da auch natürlich eine Gesellschaft bildet in diesem Tale, aber eben am Anfang auch komplettes Chaos herrscht, Kannibalismus, ja. Und sich das dann so nach und nach zu einer Gesellschaft formt, die aber dann trotzdem eben noch die allerletzte Klasse ist und eben von dem Rest auch mehr oder weniger beäugt wird. Man hat immer so, ab der dritten Klasse hat man immer so vor Augen, okay, erstens geht's mir besser, ich hab's noch gut. Und wenn mal was richtig schlecht ist, wenn mal nicht genug Essen da ist oder nicht genug Strom oder wir irgendwo nicht hochkommen oder so mit dem Zug, kann man die Tailies ja immer noch abkoppeln. Ja. Also so, man hat so ein bisschen diese, man nimmt sich immer noch diese Chance, eventuell die Tailies irgendwann einfach abzukoppeln. Und die leben natürlich permanent mit dieser Angst, einfach irgendwann zurückgelassen zu werden. Was total interessant ist, weil sie auf der einen Seite natürlich jederzeit abgekoppelt werden können, auf der anderen Seite aber auch ständig Revolutionen anzetteln, weil sie natürlich weiter nach vorne wollen und sich das natürlich irgendwo beißt. Irgendwann beißen sie mal die Hand, die sie füttert, zu stark und dann, und dann passiert das vielleicht wirklich. Aber dass das Ganze natürlich viel mehr miteinander verwoben ist und auch wird im Laufe der Zeit, weil natürlich Tailies irgendwann nach vorne kommen und umgekehrt auch, es gibt auch die Bestrafungsvariante, dass man von der dritten Klasse in die Tailie-Klasse kommt. Dadurch vermischt sich das nach und nach, weil der Zug natürlich auch, die anderen Klassen brauchen ja auch Nachzügler, brauchen nachwachsende Ressourcen, also Kinder, die sie dann natürlich indoktrinieren können. Und die holen sie unter anderem aus den Tailies. Also es ist super interessant eigentlich, wenn man sich das so 10 Jahre in die Zukunft denkt, haben die Tailies ja irgendwann Netzwerke und darauf bauen sie natürlich auch Netzwerke in die höheren Klassen, was dann wiederum interessant wird, wenn es eben vielleicht zu so einer Abkoppelbedrohung oder irgendwas anderem kommt. Also die Revolution wird immer nur vertagt, aber sie schwelt. Ja. Ne? Man sieht, wie sich so die Netzwerke aufbauen.
Ja.
Und ich bin super gespannt. Also es gibt natürlich noch auch ein Drama in dieser ganzen Staffel. Es gibt ein übergeordnetes Thema, ein Mord, der natürlich geahndet werden muss, weil das ja auf so einem Zug einfach auch für Unsicherheit in der ersten Klasse sorgt. Und das ist so die Grundstimmung, kann man vielleicht sagen, das Grundsetting. Es wird jemand, der ehemalig Polizist war, aus dem Tail genommen und darf dann diese Untersuchung führen. Wird dann natürlich auch mit dem ganzen Klassenhass konfrontiert. Also es ist eine nicht so subtile Parabel natürlich auf unsere Gesellschaft, aber ich finde sie wirkt plump, weil es eben dieser Zug ist und so alles so unrealistisch, aber irgendwie ist es auch eine geschickte Geschichte, finde ich. Also es ist geschickt gemacht.
Ja, und es ist sehr verdichtet, räumlich. Dadurch reduziert sich dieses Klassensystem eben auch so auf die wesentlichen Sachen und dann wirkt es so überzogen, aber eigentlich ist es nur eingedampft und aufs Wesentliche runtergebrochen. Aber es ist vielleicht gar nicht so weit weg von dem, wie wir leben. Du hast halt, wie gesagt, dann wirklich diese Superreichen, die total privilegiert sind, die nicht arbeiten müssen, die sich absurderweise auch immer wieder argumentativ darauf beziehen, dass sie ja das finanziert haben. Und eigentlich könntest du sagen, ey Leute, in dem Moment, wo der Zug losfährt, die Erde ist im Arsch, jetzt ist hier jeder gleich, vergesst es. Aber
hätte man eigentlich machen müssen. Ne?
Hätte man machen müssen, weil die leisten auch nichts mehr.
Also ja, und die sorgen sogar eher nur für Stress mit ihren ständigen Wünschen und diese, ne?
Ja, und
diese reiche Arroganz. Wirklich,
die sitzen da in ihren, da sieht man das auch ein bisschen, da in ihren Pelzmänteln sitzen die da in ihren Cafés und völlig dekadent und die Realität negierend sitzen die da und verlangen ihren Kaviar und so weiter. Und es gibt natürlich dann in so ein, ja, in den ganzen Wagen so Gewächshäuser, Fischtanks und so weiter, wo dann diese Sachen für die bereitgestellt werden. Die Nahrung ist natürlich, das ist komplett kalkuliert. Deswegen ist es auch immer wichtig, den Überblick zu behalten, wie viele Menschen gibt es denn. Und hinter all dieser Fassade gibt es halt Geheimnisse, Intrigen, Pläne, die vielleicht so nach und nach aufgedeckt werden, wo man merkt, okay, es ist nicht alles so, wie es scheint. Da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Das spoil ich jetzt mal nicht, das guckt euch das selber an. Wenn ihr die Serie kennt, wisst ihr, wovon ich rede. Wenn nicht, dann guckt's euch an. Und was mir halt daran gefällt auch, ist das Visuelle, wie das halt umgesetzt wird. Dieser starke Kontrast eben aus dieser, da sieht man das, diese Armut in den Tailies und dieser Luxus dann in der ersten Klasse, wie das teilweise ja so ein Orwellsches Überwachungssystem und auch gibt. Und wie die Tailies auch nicht nur, was die Nahrungsmittel und die Lebensumstände angeht, sondern auch was die Informationen angeht, total klein gehalten werden und dadurch vielleicht auch ganz andere Rückschlüsse ziehen und der Wahrheit nicht auf die Spur kommen können.
Ja.
Und dieses Bioshock-eske eben, dass du halt wirklich so diese utopische Dekadenz hast, so, ja, was du halt auch irgendwie ja. so unten
es könnte 1:1 Bioshock 4 sein.
Ja.
Also, es ist wirklich so. Es ja. hat total den Bioshock-Vibe. Vielleicht, ich meine, es atmet dir alles, diesen einen Rant, so Sieg der Technologie über menschliche Moral und so, diesen Geist atmet es so ein bisschen, der ja auch Bioshock inne hat. Also, wer sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall da mal reingucken. Ich hätte nicht erwartet, dass es mich halt so, dass es mich so fesselt. Mhm. Und mir die eigentliche übergeordnete Story ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich finde diesen Zug und was in dem Zug noch passiert mit den Klassen eigentlich am interessantesten. Ich mag ja. auch, ich liebe es, die erste Klasse zu hassen. Mhm. Und ich finde auch die dritte Klasse geil, weil die dritte ist halt auch so in diesem, sie hat die Bedrohung der Tailies, also so, sie weiß, oh Mann, da möchte ich wirklich nicht hin. Immerhin muss ich nicht diese Gelee-Klumpen essen oder andere Tailies essen. Das hast du, aber gleichzeitig haben sie natürlich, die größte Bevölkerungsmasse und sind essentiell. Und da sind wir wieder bei Gewerkschaften und der Möglichkeit, die der Masse natürlich geboten ist, dann einfach zu streiken oder zu sagen, ey, wir wollen bestimmte Dinge haben, weil sonst machen wir nichts mehr. Und das ist super interessant alles, so dieser Clash der Klassen. Auch super finde ich, Demi Moore spielt richtig gut. Oder ist doch Demi Moore? Oh Gott, erzähl ich jetzt
mal.
Nein, sie sieht ein bisschen aus
wie Demi Moore. Ist das?
Ja, Entschuldigung. Ich dachte schon, Alter, was haben die mit Demi Moore gemacht, dass sie so jung wieder aussieht?
Nee, das.
Aber sie spielt es super. Spielt so die Aufseherin, die nicht so typisch. Ich habe erwartet, dass, also im Film ist sie so ein bisschen die, ja, sie ist natürlich so ein bisschen die Gatekeeperin der Reichen. Also, weil sie natürlich, der Zug ist für die Reichen so eigentlich und die finanzieren alles oder haben alles finanziert, deswegen sorgt sie dafür, dass für die alles läuft. Mhm. Hier hat man in der Serie eher das Gefühl, dass sie einfach eine moralisch neutrale Vermittlerin versucht zu sein, die einfach mehr weiß als alle anderen.
Ja.
Also sie hat nicht so dieses, ich bin so eine, ich weiß nicht, ich bin eine Vertreterin der ersten Klasse Feeling, sondern ich habe sie eher so als jemand, als Mediator so ein bisschen in Erinnerung, als jemanden, der versucht zu moderieren zwischen den verschiedenen Klassen. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine ganz geile Geschichte, weil wenn sie jetzt die typische Stuck-up-Bitch wäre, sag ich mal, die einfach nur so in ihrem Kleidchen-Kostüm so und oh nein, die dreckigen Tailies und so. Aber nein, da ist viel mehr dahinter, da ist viel mehr Tiefe.
Ja.
Die Figur ist haben sie gut ausgekleidet.
Ja, also es liegt natürlich auch an ihrer Position. Es gibt halt diesen Mr. Wilford und der ist nicht nur der Erschaffer dieses Zuges, sondern der ist auch so eine Art Gottfigur, weil der die Maschine am Laufen hält. So alles, was diese Menschen dort haben, haben sie Mr. Wilford zu verdanken. Sie ist die einzige Person, die mit Mr. Wilford reden darf.
Das ist ein bisschen wie Andrew Ryan in Bioshock. Es ist wirklich so, alle haben ihn auch da, weil er das gebaut hat, haben ihn alle verehrt und
er
ist fast im Heiligen. Zimmer weiter.
Ja. Genau, und sie quasi ist dann nach außen hin die Repräsentantin für Mr. Wilford. Und was sie sagt, kann deswegen auch jetzt nicht wirklich angezweifelt werden oder so, weil Mr. Wilford halt diese erhabene Figur ist. Und sie ist aber gleichzeitig so eine Art Erfüllungsgehilfin auch für die erste Klasse. So, die Leute gehen zu ihr und wollen, dass sie dann die Wünsche erfüllt oder mit Mr. Wilford redet, um das und das zu ändern oder so. Und sie hat aber gleichzeitig natürlich das Interesse, den gesamten Zug am Laufen zu halten und eben auch das zwischenmenschliche Verhältnis der Klassen zu moderieren, wie du richtig sagst. Also es ist eine sehr, sehr interessante Position, die sie hat. Da steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Das werdet ihr sehen, wenn ihr das guckt. Spoiler, nix. Ja, und das macht's wirklich, macht's interessant zu gucken.
Okay, also jeden Montag kommt eine neue Folge. Die 6. ist heute rausgekommen. Wir haben sie beide noch nicht gesehen. Ich werde sie auf jeden Fall, wenn ich heimkomme, gucken. Und für mich ist es eine Überraschung. Ich hätte das echt nicht erwartet, dass mir das so gefällt. Trotz der dämlichen Prämisse. Ja, ich bin gespannt, was noch kommt. So, was kommt hier noch? Wir haben natürlich noch einiges. Ich werde jetzt noch mal kurz in meine Liste gucken. Wir hatten uns schon auf was geeinigt, ne? Wir
wollten
über Ragnarök reden. Ey, ich bin total happy. Du kannst gleich alles mal erzählen. Mhm. Ich war so happy, als ich gehört habe, dass du das eben gerade, dass du das gesehen hast, weil ich habe das so für mich entdeckt und dachte so, okay, das ist so irgendwo versteckt. Es spielt, ich weiß nicht genau, was ist die, ist es Finn? Nee,
Norwegen,
ja. Mhm. Also, es ist keine von den Serien, die einem ständig angeboten werden, sondern es ist irgendwo versteckt. Man findet es nur nach bestimmten Interessen sortiert eventuell. Und dann habe ich das gesehen und dachte, ah, das ist bestimmt nicht gut. Das ist bestimmt so ein netter Versuch, der mir irgendwie nicht gefällt, wo vielleicht der One-Pager war gut, Netflix hat Geld gegeben, guck ich mal an. Aber es gibt viele von diesen Serien, die dann häufig nach 1-2 Folgen einfach merkst du, ah, die sind einfach nicht gut. Und dann gucke ich das und denke, okay, es ist irgendwie weird. Es ist so, es hat so ein Understatement. Es geht offensichtlich um Ragnarok und all das, was damit zusammenhängt. Du wirst es gleich noch erzählen. Mhm. Aber es hat so ein ganz krasses Understatement. Es wirkt nicht wie eine Superhelden-Serie oder so. Und das hat mir daran so mega gefallen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du erzählst, was dir daran gefallen hat.
Ja, ich bin auch ähnlich so drauf gestoßen, so beim Rumgucken, was es so gibt. Und hab's einfach mal angemacht und bin da dran geblieben, hab's zu Ende geguckt. Also es ist eine sehr europäische Interpretation des Superheldentums, wenn du so möchtest. Es geht halt um Thor sozusagen, das ist so die mystische Gestalt, um die es da geht, und halt eben um andere Fabelwesen aus dieser Mythologie. Und anders als das jetzt vielleicht in Hollywood oder so umgesetzt worden ist, es halt einfach.
Entschuldigung, aber ja? Das muss doch Loki sein. Oder der mit den schwarzen Haaren, der auch immer so frech ist, das muss doch am Ende Loki sein.
Ja.
Wir werden ihn gleich nochmal sehen. Es ist nur, man sieht so die Leute und denkt schon so, okay, du bist der, du könntest das sein. Man hat ja so rudimentäres Verständnis dieser Götterwelt.
Ja. Genau, und er hier, den wir gerade sehen, das ist Magne, das ist der Hauptdarsteller. Das Setting ist also, dass in Norwegen, da wo die leben, wird es immer wärmer. Auch da gibt es ja dieses Thema der globalen Erderwärmung. Und die Winter werden kürzer, die Eiskappen schmelzen und so weiter. Und in diesem Grundtenor zieht halt Magne mit seiner Familie in diese Stadt. Er ist sozusagen der Neue, er hat noch einen Bruder.
Er ist auch ein bisschen weird, oder?
Hast du das Gefühl, dass
Magne ist schon ein seltsamer Typ?
Er ist so ein einsamer Kerl, der so ein bisschen in sich
gekehrt.
Still in sich gekehrt. So ein typischer, ja, wie sagt man, Außenseiter. So.
Ja.
Genau, und der kommt halt in diese Stadt und dann begegnet er relativ zu Beginn einer älteren Frau. Und das ist eine Begegnung, die ihn und sein Schicksal verändert. Genau, es stellt sich nämlich raus, es gibt da diese Familie, die kontrollieren quasi die Stadt, die haben da die örtliche Fabrik, ich weiß gar nicht, ist das ein Atomkraftwerk oder eine Fabrik?
Das ist ein bisschen wie Dark, aber man kennt das auch, ne? Wenn in einer kleinen Gesellschaft dann einer eben diese Firma hat, bei der alle dann zuarbeiten oder so, dann bist du halt ein bisschen auch der Chef in dieser Welt.
Ja, genau, der liefert Arbeitsplätze, die sind halt richtig reich. Und ich weiß nicht, wie viel wir jetzt spoilen wollen, wie das hier läuft in dieser Show.
Ja, wir können den einen Moment mit dem Hammer vielleicht spoilen, weil den fand ich einfach mega geil. Also ab da war ich begeistert von der Serie.
Ja, erzähl das mal gleich. Ja. Lass mich kurz das Setup noch ein bisschen machen. Also es ist nämlich vordergründig, kann das auch eine Highschool-Geschichte sein oder so? Weil es gibt dann das schöne Mädchen, das er sich verliebt und die auch ihn irgendwie ganz cool findet. Aber der Nebenbuhler ist eben der Sohn von diesem reichen Typ, dem diese halbe Stadt gehört. Und der ist eigentlich scheiße, aber durch diese Liebe zu der Frau oder zu diesem Mädchen, die er irgendwo auch authentisch empfindet, verändert er sich auch ein Stück weit zum Guten. Durch diese Gefühle wiederum bringt er Unruhe in seine Familiengeschichte, weil die nämlich eigentlich eine eigene Agenda haben. Da wollte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen,
aber das ist auch richtig.
Schon eigentlich die uncoolen Leute. Und er halt, Magne, wächst dann halt in diesem Setting zu einer krassen Figur heran, aber eben sehr langsam und nicht so amerikanisch, sondern sehr europäisch, und irgendwie das mochte ich.
Genau das hat mir gefallen. Dieses ruhige, er sagt nicht so viel, er wirkt auch in der Mitte der Serie immer noch so ein bisschen wie der verklemmte Nerd, der nicht so genau weiß, was er eigentlich machen soll und so. Er ist in dieser neuen Stadt und alle sind komisch und diese Frau ist komisch zu ihm und für ihn ist das halt so, hä? Und es gibt so diesen einen Moment, wo er wütend ist und ich glaube, es blitzt auch und so, und er hat so einen Hammer und er wirft diesen Hammer einfach, weil er so wütend ist, will den Hammer wegwerfen, ne? Und er fliegt halt einfach sau weit weg und ist halt einfach verschwunden.
Ja.
Und das ist so der Moment, wo du so, bis dahin, es ist eine normale Serie und ich so, Moment mal, hallo? Ja. Moment mal! Gut, und dann spielst du zurück. Und das war so der Moment, wo ich dachte, wo du so denkst, okay, da könnte die Serie hingehen.
Ja.
Und wir haben ja, wie gesagt, ein bisschen angeteased, aber dann merkt man zum ersten Mal, worum es überhaupt geht in der Serie. Es hat mich total, mich hat's total geflasht und ich hab's dann nur noch durchgesuchtet. Und ich denke immer noch dran, es ist nichts, was man jetzt irgendwie sich dreimal anguckt, aber wenn da eine neue Staffel kommt, will ich die definitiv sehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass es da alsbald eine zweite Staffel kommt, weil die Geschichte noch nicht auserzählt ist, denke ich. Aber ey, ich freue mich, dass du das auch geguckt hast. So, ja. Und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
Auch gerade weil es
Shit mal rein.
Ja, gerade auch weil es nicht so, wie du gesagt hast, ne, weil es nicht so Hollywood ist, weil es nicht typische US-Serie ist. Ach, einfach mal was ganz anderes. Also, wenn ihr darauf Bock habt, guckt's euch an. Mann, jetzt sind wir auch schon wieder durch, ne? Wollen wir kurz mal Werbung machen und dann machen wir noch weitere Serien, besprechen sie. Oder wie sieht's aus, Regie? Wir können auch jetzt noch ein bisschen quatschen, ne?
Ihr könnt auch jetzt eine kurze Unterbrechung machen.
Dann machen wir jetzt eine kurze Unterbrechung, machen kurz Werbung. Danach geht's weiter mit zwei Themen, die mich brennend interessieren. Sunderland, Till I Die, The English Game, aber vielleicht auch noch ein bisschen Top Boy und andere Sachen. Vielleicht reden wir noch über Rick and Morty. Hast du doch auch alle Folgen gesehen, oder? Zumindest ein kleines Fazit. Ja. Und vielleicht noch mal ein bisschen was zu Final Space, weil da noch andere Meinungen waren. Und ich habe das ein bisschen gehatet. Deswegen bin ich froh, wenn da noch mal ein, zwei andere Leute was sagen. Das alles gleich nach der Werbung. Wir sehen uns. Zurück bei Badabinch mit Nils. Und es wäre ja kein Nils, wenn wir nicht auch ein Fußballthema hätten, oder? Und ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Vielleicht kannst du es mir ja wirklich besserlich machen. Schmackhaft machen. Ja,
ja.
Tritthaft.
Ich versuch's mal. Wir fangen an mit einer Serie, die jetzt Fußball zwar irgendwo als Aufhänger hat, aber durchaus auch funktioniert ohne dieses Thema. Und das ist The English Game. Das ist quasi eine Geschichte
Ursprünge, oder?
Über die Entstehung, genau, über die Entstehung des Fußballs. Wir schreiben das ja 1879 und der Fußball ist noch in seinen Kinderfußballschuhen. Es ist ein Spiel der Oberklasse, der Upper Class. Das sieht man da eher, da ist der Captain.
Ernsthaft? Ich hätte derbe gedacht, das wäre sowas wie ein Sport für Pöbel gewesen.
Nee, eben nicht, ne? Denkt man. Und er ist, den man, also er nicht, also den man eben gesehen hat, ist der Captain der Old Etonians. Und das sind so reiche Upper-Class-Typen, die also nebenher Fußball spielen und aber auch gleichzeitig sozusagen den Vorsitz des der Football Association, des FA, Verbands haben, was halt lächerlich ist, weil sie zum einen halt Spieler sind und zum anderen sozusagen die Geschicke von allem sozusagen bestimmen. Und dann gibt's aber diese Entwicklung, dass der Fußball auch in die Arbeiterklasse Einzug hält, dass sie immer sich mehr und mehr dafür begeistern können und dass es auch so Arbeiterclubs gibt. Und die Situation ist, es gibt halt noch so Regeln, die aus heutiger Sicht total antiquiert sind, aber du darfst zum Beispiel nicht bezahlt werden fürs Fußballspielen. Und da hast du dann schon mal so. Ja, so war das damals. Das war halt ja, nicht erlaubt.
Wie geil das wäre heute. Ja, wie geil wäre das eigentlich? Wenn da nur Elektroingenieure und irgendwelche Leute spielen. Ich fände es super.
Ja.
Aber ich verstehe es.
Und dann hast du halt die Situation, dass du diese Old Etonians hast, die wirklich also einfach stinkereich sind und die haben mal halt total viel Zeit zu trainieren und sich fit zu halten und so.
Klar, so voll unfair.
Und die anderen, die Arbeiterklasse, die muss halt einfach den ganzen Tag knüppeln in Fabriken.
Aber sie haben das Herz.
Kaum Kohle. Aber sie haben die Leidenschaft, aber sie können halt nicht trainieren und so weiter und so fort. Und dann gibt es eine örtliche Weberei, die dann ein Team stellt und die dann zum ersten Mal zwei Spieler bezahlt, um für das Betriebsteam zu spielen. Die werden dann natürlich so pseudomäßig angestellt, aber ihr eigentlicher Job ist es, das Team zu verbessern. So. Und dann gibt's natürlich so Kontroverse. Also auf der einen Seite dieses FA, also Football Association, besetzt von den Spielern der Old Etonians, die Seriensieger sind, die gewinnen alles so. Die kommen dem auf die Schliche und wollen die dann ausschließen, weil die sagen, ey, das gibt es nicht. Leute werden nicht bezahlt. Wo kommen wir da hin? So, wir müssen diesen Sport schützen.
Ja, was so krass ist, ne? Weil die haben das Geld ja.
Ja, genau.
Die haben die Kohle ja.
Ja.
Die brauchen nicht bezahlt werden.
Ja. Und dann, ja, also gibt's natürlich auch immer wieder so Fußballszenen, die sind jetzt aber nicht so im Vordergrund. So, das ist natürlich auch nicht vergleichbar mit heutigem Fußball, sondern die haben dann so ein Feld mit so Toren, zwar ohne Netze und so, und dann also ist
eigentlich schon anders. Ball? Ich habe eben im Trailer habe ich dieses komische Gürtelball gesehen.
Nee, das waren eher so taktische, so Taktikkugeln oder
ach
sowas.
So, okay.
Aber also, du siehst im Vordergrund, siehst du den Lederball.
Ist ja schon ein richtiger Ball. Ja,
das ist schon ein richtiger Ball. So, und du siehst aber eben auch viel, es ist ein Historiendrama, wenn du so willst. Also du siehst eben auch viel gesellschaftliche Dinge in dieser Zeit. Also der Grundkonflikt aus Arm und Reich, Upper Class, Working Class, da geht's halt auch um mehr als das. Da geht's halt auch um Beziehungen, da geht's um Frauen, die ein Kind bekommen, unehelich, und die dann in einer Notsituation sind, lassen sie das Kind irgendwo abtreiben, heimlich, oder geben sie es in Waisenhaus, und das ist alles miteinander verstrickt. Dann gibt's halt diesen Sutter, heißt er irgendwie, der kommt irgendwie aus Schottland, das ist der dritte von links. Das ist halt, sieht man ja auch, das Bild ist so schön unterteilt. Mhm. Links die Working Class, rechts die Upper Class. Und der verliebt sich dann auch in eine Frau aus dem Dorf, die aber auch schon ein Kind hat. Und wer der Vater dieses Kindes ist, ist auch, spielt auch eine Rolle in dieser Serie, will ich jetzt aber nicht spoilen. Genau, und dann geht's eben darum, dass der Fußball sich verändert und emanzipiert und dass du eben auch diesen Arbeitern erlaubst, Geld zu verdienen, weil sie sonst auch gar nicht wirklich Fußball spielen können, so, weil sie ja eben zu viel arbeiten müssten und so weiter. Und also der Fußball verändert sich ganz stark in dieser Zeit, und das wird halt dokumentiert. Und das ist so halb autobiografisch. Also die Person, diesen Sutter da zum Beispiel, den gab's wirklich, und das war wirklich ein Pionier, wenn es darum ging, Geld mit Fußball zu verdienen und seinen Verein zu wechseln und so weiter. Aber es ist nicht hundertprozentig exakt, was jetzt die Ergebnisse angeht, die dann da, das ist ein bisschen für, glaube ich, für die Nachvollziehbarkeit oder das, oder die Dramaturgie ein bisschen verändert, was so die, dann die Ergebnisse des Spiels angeht. Aber so grundsätzlich steckt da wirklich eine wahre Geschichte hinter. Sodass das eben auch echt interessant ist, so als Historienschauspiel.
Ja, das ist der Part, der mir gefällt. Ich finde das auch sehr interessant. Also die Herangehensweise gefällt mir, dass man das historisch aufarbeitet.
Ja.
Weil ich meine, es ist ja ein toller Sport, der irgendwie alle irgendwie begeistert in Europa. Also eigentlich komisch, dass es so lange gedauert hat. Bis man mal wirklich eine Serie über den Fußball in dieser Zeit macht.
Genau. Ja, und das ist halt eine Serie, die ich auch empfehlen kann für Leute, die jetzt nicht Hardcore-Fußball-Fans sind.
Ich würde sogar auch mal reingucken. Also so ist
nicht. Guck gerne mal rein, weil, wie gesagt, es nicht nur um Fußball geht. So.
Ja, ich meine, sowas wie Das Wunder von Bern oder so ist ja auch gleichzeitig Zeitgeschichte, irgendwie auch ein Blick in eine gewisse Zeitepoche. Also ja. Das finde ich schon interessant. Doch, vor allen Dingen ist es ja auch wieder dieser Kampf Arm gegen Reich und Privilegien gegen einfach den Daily Grind, den der normale Mensch hat, finde ich immer interessant.
Und das Spannende ist eben zu sehen, man sagt immer so, Fußball verbindet, und das klingt wie so eine leere Phrase. Und was man wirklich sieht, ist, wie der Fußball zwischen diesen Klassen vermittelt. Dadurch, dass die beide die Leidenschaft empfinden für diese eine Sache, die dann sozusagen ihre Tentakel so ausbreitet und die beiden Schichten miteinander verbindet und Empathie herstellt. Das wird sehr schön dargestellt, wie das funktionieren kann, dass zwei Klassen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die sich gegenseitig verachten, wie der Fußball die auf eine Art verbindet.
Hast du dann den Moment, wo der Arbeiter Bengel ein Tor schießt und der Reiche so und alle gucken ihn böse an.
So eine Art.
Und er wollte aufspringen und
so eine Art. Also wenn man es guckt, versteht man, was ich meine.
Ja, ich mach mir
also guck es dir gerne mal an, wirklich, weil es ist an sich halt auch eine schöne Serie.
Okay, eine Serie, die ich mir vielleicht nicht angucke, ist
Sunderland Till I Die. Das ist tatsächlich etwas, was wesentlich expliziter den Fußball behandelt. Aber es ist trotzdem sehr gut gemacht. Und der Grund, weshalb ich mir die ausgesucht habe, ist, guck mal, es gibt verschiedenste
Arbeiterklasse.
Ja, es gibt verschiedenste Dokumentationen über Fußballvereine. Es gibt zum Beispiel All or Nothing, so eine Serie, die auch über den Fußball hinaus andere Sportarten beleuchtet. Und das ist aber meistens aalglatt. Also, weil gerade die großen Vereine, ja, es gibt eine Serie über Manchester City, es gibt eine Dokumentation über Dortmund. Das ist so glatt gebügelt. Alles, was kontrovers wäre, ist da komplett raus. Es ist trotzdem ein Einblick hinter die Kulissen, aber eben ein sehr
langweiliger.
Ja. Oder so, es ist halt nicht so authentisch, wie man es vielleicht gerne hätte. Sunderland Till I Die ist ein bisschen anders. Da geht's auch wieder um mehr als um den Fußball, weil du anhand dieses Clubs Sunderland erkennen kannst, wie sehr der Fußball gerade in dieser Arbeiterklasse verwachsen ist, weil das ist, Sunderland ist eine arme Stadt irgendwie und die Leute haben da nicht so viel, bis auf den Fußball. Und deswegen ist der auch so wichtig, ganz genau.
Alter.
Und die Situation, des Vereins ist, dass er aus der Premier League abgestiegen ist, also der obersten englischen Spielklasse.
Ah, ist ja dann doch schon ein bisschen vergleichbar mit dem HSV, oder?
Total vergleichbar mit dem HSV. Und das ist natürlich für die Stadt und für den Verein eine Katastrophe. Und da beginnt die Dokumentation. Das Kamerateam hat die ganze Saison Sunderland begleitet. Es gibt mittlerweile 2 Seasons.
Also sowas, ich sehe das schon gerne. Ich sehe diese emotionalen Ausbrüche von Leuten. Die echten Ausbrüche schon gerne.
Ja, und das ist halt, das meine ich, das ist authentisch und die Serie ist ein Stück weit auch dreckig und ehrlich. Und das unterscheidet sie eben von diesen ganzen anderen Dokumentationen im Sport. Und das ist die Situation, der Verein ist abgestiegen. Und dann ist es total spannend zu sehen, weil die einen nah ranlassen, was dann passiert. Es gibt einen Eigentümerwechsel. Das heißt, in England dürfen Vereine komplett verkauft werden, in Hände von wem auch immer, wer es halt bezahlen will. In Deutschland ist das in der Form nicht erlaubt, deswegen ist es eine andere Situation. Und du siehst, der Verein wird verkauft. Was bedeutet das für die Mitarbeiter? Du hörst die Küchen, hier die Karottenmöhrenschneiderin, die seit 30 Jahren da das Essen in der Kantine macht und so. Du hörst die Fans, du hörst die Funktionäre, die Besitzer, die Spieler, alle werden wirklich ehrlich zu Wort gelassen. Und du siehst den Niedergang dieses Vereins. Du siehst die Entscheidungen, die dazu führen, dass dieser Verein. Du siehst sogar Verhandlungen um Spieler. Du siehst, und das ist das Geile, da wirst du nah rangelassen. Du siehst, wie der Manager, das ist dann Staffel 2 eher, du siehst, wie der Manager versucht, einen Spieler zu verpflichten. Und wie der telefoniert und wie die sich gegenseitig bluffen und versuchen, den Preis hochzutreiben. Und am Ende kriegt er vielleicht einen Spieler und freut sich, hat aber viel zu viel bezahlt. Oder er kriegt einen Spieler nicht und ein anderer Spieler will wechseln. Dann reden die über den und sind pisst. Also der Blick hinter die Kulissen ist so ehrlich wie bei keiner anderen Serie. Huh. Und gleichzeitig bekommst du halt diese die Fansicht der Dinge mit, was das mit den Menschen macht, wie wichtig der Verein ist. Und deswegen hat mir die Serie echt viel Spaß gemacht. Und für alle Sportinteressierten, das ist echt eine der Dokus, die ich total empfehlen kann. So.
Ja, das ist super gesagt. Du hast sogar fast mich mitgerissen. Also so, ich gucke erstmal die andere. Ich gucke die andere Fußballserie erstmal. Aber ich muss sagen, so wie du es beschreibst, klingt es eigentlich nach was, was mir gefällt, weil ich das Emotionale dahinter echt verstehe und feiere auch. Ja, okay, also Sunderland Till I Die, eine von 2 Fußballserien, die, ich glaube, die ersten überhaupt zu dem Thema, die wir hier bisher hatten. Trotz Schröck, was eigentlich komisch ist. Ja, wir haben noch mehr. Hast du denn noch was, wo du sagst, da muss ich wirklich drüber reden, weil wer weiß, wann du das nächste Mal herkommst? Ansonsten empfehle ich noch mal schnell eine Sache.
Ja, mach.
Und zwar, naja, Moment, ja, kann mal gucken. Wir wollten noch über Afterlife eigentlich reden, oder?
Ja, kann man machen.
Können wir auch noch einhaken. Mhm. Kurz noch eine Sache vorher, in eigener Sache. Und zwar habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe irgendwann mal ein bisschen gerantet über Final Space, weil die Serie mir nicht so gut gefallen hat. Was aber auch, muss ich auch sagen, vielleicht habe ich es nicht genau gesagt, daran lag, dass ich mich wahnsinnig drauf gefreut habe, dass ich wirklich ab der ersten Folge Fan war und richtig Bock hatte, dass mir das gefällt. Und ihr kennt das ja, so, wenn die Erwartungen hoch sind, dann fällt man umso tiefer. Und dann, hohe Erwartungen kann man ja oft gar nicht erfüllen. Das kennt ihr ja von Rocket Beans. Ihr habt so hohe Erwartungen an uns, weil der gestrige Tag so geil war, dass ihr am heutigen Tag noch mehr erwartet. Aber irgendwann, auch Gott hat irgendwann mal Pause gemacht. Manchmal geht's nicht weiter nach oben. Also, zurück zu Final Space. Das ist eine Serie, über die ich gemeckert habe, weil mir viele Sachen nicht gefallen. Entscheidungen in der Story, Entscheidungen bei Charakteren, Dialoge, viele andere Sachen. Jetzt möchte ich aber ein Stück zurückrudern, weil so viele Leute, und das hat mir zu denken gegeben, so viele Leute gesagt haben, pass mal auf, Simon, du laberst Scheiße. Das ist voll geil, ich find's super. All die Sachen, die dir übel aufstoßen, haben mir gefallen. Und da fühle ich mich dann auch so ein bisschen, ich möchte ja niemandem was nehmen oder ich möchte auch niemandem auch nur etwas nicht empfehlen, was er dann vielleicht verpasst. Also ich bitte euch, guckt's euch an. Wenn's euch gefällt, wünsche ich euch viel Spaß damit. Es ist okay. Wie gesagt, ich find's nicht so super. Ich find's aber auch nicht schlecht. Ich hab mich ein bisschen sehr auf den Hass konzentriert letztes Mal. Bei mir ist so in der Mitte irgendwo. Jetzt hast du's, Nils, aber auch geguckt. Vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen aus deiner Sicht sagen, warum dir die Serie gefallen hat und was dir gefallen hat.
Ja, also ich habe deinen Rant und so gar nicht mitbekommen. Ich wusste gar nicht, dass du da
Nein, es war.
Ich meine, also das ist jetzt nicht.
Es ist nicht darauf basierend.
Weiß nicht,
jetzt,
was du gesagt hast. Genau. Deswegen vielleicht.
Sollst du auch nicht. Ne?
Also bei mir war das so. Ich habe die erste Folge mir angeguckt und ich war auch nicht so begeistert, weil ich mein erster Eindruck war, dass es ein bisschen zu bemüht Comedy ist und dass es halt permanent so eine Tonalität gibt, die mir zu oft bedient wurde. Die Charaktere waren zu bemüht, schnippisch. oder die waren so gezeichnet auf so eine Art, die so wirklich so, ja, wir wollen lustig sein. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist so ein bisschen Bandwagon Rick and Morty, Futurama-mäßig, und es ist aber nicht so gut wie die Vorbilder. Dieses Bemühtsein hat mich dann so ein bisschen abgestoßen. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich guck jetzt noch einfach mal weiter. Und dann bin ich auch dran geblieben, und dann hat die Serie mich auch dann noch positiv überrascht. Also mein erster Eindruck hat sich dann nicht in Gänze bestätigt. Die haben es tatsächlich dann auch geschafft in Staffel 1, dass es sehr emotional wurde. Und das ist eine Leistung, dass du diese Charaktere, die dann wirklich dann so überzeichnet sind, teilweise recht eindimensional sind, dass du da eine Emotionalität noch reinkriegst und die Geschichte so dramatisch wird richtig und du wirklich dann so denkst, oh wow, ey, die haben mich jetzt richtig emotional gepackt. So.
Das war, wenn Futurama das geschafft hat, so die Hundefolge, oder es gibt so viele Futurama-Folgen, auch die mit den Bakterien, die er in seinem Körper hat, endlich smart wird und so. Also, die haben auch manche Serien, wo du denkst, okay, das Setup ist eigentlich halt typische Quatsch-Serie, aber holla, das hat mein Herz berührt. So. Und ich meine, zugegeben, ja, Final Space auch bei mir, 1, 2, 3 Folgen haben sie tatsächlich, sind top-notch, also wo ich nichts sagen kann. Mhm. Genauso wie du es gerade beschrieben hast.
Ja.
Es ist vielleicht ein bisschen dazwischen ab und zu, ab und zu ein paar Füllerfolgen oder so vielleicht, die dann nicht so gut laufen. Ja,
genau, aber also es gibt auch in der zweiten Staffel zum Beispiel eine Folge, die fast schon so vom Grundtenor so fast schon Star Trek sein könnte. Ich weiß jetzt, soll ich die spoilen? Soll ich das Setup der Folge sagen?
Ey, von mir aus kannst du ruhig eine Folge
kurz mal spoilen. Staffel 2 einmal, darf ich mal eine Folge spoilen? Weil die ist in sich geschlossen. Das ist eine der Folgen, die nicht ein Haupt.
Jetzt bin ich auch gespannt, welche das ist. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, aber.
Und zwar eine Folge, also ganz kurzer Spoiler-Alert für eine Folge, ich glaube, das ist die zweite, in der zweiten Staffel. Da sind die in so einer Temporal- Bubble oder whatever in so einen Kristall geflogen, der so ein Temporalkristall, whatever, und der Schiff ist sozusagen in zwei geteilt. Und du verfolgst die Seite der Crew, die komplette Crew ist auf der einen Seite und nur er hier, unser Hauptcharakter, ist nicht mitgekommen, der ist auf der anderen Seite. Und das springt dann irgendwie 60 Jahre in die Zukunft, alle sind alt, die fressen da nur noch Scheiße, alle sind zynisch und verrückt und aber sie haben so diesen Gedanken nie aufgegeben, ihn zu retten irgendwie. Und wir müssen ihn irgendwie retten. Das ist immer noch so Leitmotiv. Und du siehst, die Mannschaft ist kurz vorm, also ist eigentlich alles im Arsch. Und dann geht's halt darum, dass der Little Kato versucht, das irgendwie rückgängig zu machen. Eigentlich ist das alles, was du siehst. Und jetzt kommt der dicke Spoiler. Ich spoil jetzt diese Episode. Und okay, zeig, was ich darin gut finde.
Mach das mal.
Also, ihr habt's jetzt gehört. Was ich daran gut finde, am Ende ist der Spoiler nämlich, dass der Little Kato, der so ein bisschen der Anführer dieser Gruppe war, versucht hat, den Hauptcharakter zu retten, der war eigentlich die ganze Zeit allein. Und die ganze Crew hat er sich nur eingebildet. Weil auf der anderen Seite schaffen die das irgendwann, sozusagen diesen Kristall zu zerstören und Little Kato rüberzuziehen. Bei denen auf der einen Seite ist halt keine Zeit vergangen oder halt Stunden nur und bei dem anderen 60 Jahre. Und er wird dann zurückgeholt. Und die ganze Crew, und das sieht man erst dann, die ganze Crew war auf der linken Seite sozusagen. Das heißt, Little Kato war 60 Jahre allein, hat sich seine Freunde nur eingebildet, seine Crew nur eingebildet. Und
hat mit diesen 60 Jahren wechselt dann aber wieder rüber in die Zeit, wo kaum was genau.
Und hat die Erinnerung aber dieser 60 Jahre so. Und das fand ich dann so eine total coole Idee, weil man denkt nicht, dass die Crew eingebildet ist. Man hat keinen Hinweis darauf. Und das wird einem hinterher erst klar und denkt, ey, fuck, der war die ganze Zeit alleine. Und um nicht durchzudrehen, hat er sich so eine Fantasie-Crew erschaffen und hat die ganze Zeit so, ja, wir müssen ihn retten. Und eigentlich ging es aber darum, dass er gerettet werden will und so. Also, das fand ich eine sehr schöne Idee. Deswegen meine ich fast Star Trek-artig so.
Das ist wirklich eine schöne Idee, ja.
Genau, und das sind halt so Momente, die Show immer mal wieder hat, die so tiefer gehen als der erste Eindruck von so Charakteren, die alle so ein bisschen flach wirken oder alle so ein bisschen gleichtönig und recht wenig Entwicklung vielleicht zu sehen sind. Und es gibt auch eine sehr schöne Geschichte mit ihm und seinem Love Interest und so weiter in der ersten Staffel, die finde ich auch sehr schön aufgebaut ist und so. Also ich fand sie dann wirklich deutlich besser, als ich beim ersten Eindruck vermutet hatte.
Okay. Das nochmal, freut mich, dass da nochmal ein bisschen was anderes gesagt werden konnte, weil ich glaube, Daniel hatte es gar nicht gesehen. Ich weiß, dass Alvin es sehr mag aus der Regie und der hat ja auch durchaus Ahnung. Also fühlt euch gepudert und freut euch, dass es eben Leute gibt, die es auch noch feiern. Ich werde auf jeden Fall auch, muss ich auch sagen, die dritte Staffel, wenn sie kommt, werde ich auch wieder gucken. Also irgendwo interessiert es mich dann ja dann doch. So, wir haben noch ein bisschen Zeit und du hast noch Top Boy mitgebracht.
Ja, Top Boy, ne? Oder Afterlife.
Oh ja, stimmt, stimmt.
Wundert mich, habt ihr über Afterlife noch nicht gesprochen?
Wir haben es, als Donny noch hier war, haben wir über die erste Staffel gesprochen. Ah, okay. Jetzt ist ja die zweite Staffel da. Ja. Man kann noch, lass doch kurz über Ricky Gervais reden. Seine Figur ist ja eine Figur, die sehr depressiv ist, die sich aber irgendwann gedacht hat, denn seine Frau ist tot. Ich bring mich jetzt nicht um, oder beziehungsweise ich kann mich ja jederzeit umbringen, also kann ich jetzt auch einfach noch ein bisschen ehrlich sein und so ein bisschen quasi einfach mal so leben, wie ich schon immer leben wollte. Ehrlich sein, Leuten sagen, was ich von ihnen halte, keine Kompromisse eingehen, so wo man immer denkt, als normaler Bewohner dieser Welt, irgendwann mache ich das mal. Dann stellt sich aber schnell in der ersten Staffel raus, dass das halt auch nicht der perfekte Weg ist, um mit Menschen zu interagieren, weil man dadurch natürlich Menschen auch enorm verletzt und so. Fängt es dann langsam an, dass sich so eine Entwicklung im Charakter von Ricky Gervais abzeichnet. Die ist allerdings noch lange nicht abgeschlossen und ich ich bin mir nicht sicher, wo die Reise hingeht, weil ich nicht glaube, dass Ricky Gervais eine Serie macht, wo jemand, der extrem grumpy ist, dann plötzlich zu einem absolut lebensbejahenden, weiß ich nicht, wird. Ich kann es mir schwer vorstellen, weil ich glaube, Ricky Gervais Serien sind oft ein bisschen smarter als das. Also so, ne? Weil die sehen oft beide Seiten und ich bin gespannt, wo es hingeht. Aber ich muss sagen, es ist eine sehr emotionale Serie und die hat mich sehr, die berührt mich irgendwo. Also auch die Art, wie er spielt, und es hat so was Melancholisches, aber nicht ohne so einen Augenzwinkern. Also Melancholie und Humor ist hier ganz nah beieinander. Ja. Und es ist nicht immer dieser, es ist kein gehässiger Humor. So, irgendwie. Weißt du, ich meine, es ist gerechter Humor. Also, Ricky Gervais hatet als seine Figur jetzt nicht zwingend jeden Menschen in seiner Umgebung, sondern eher die, die es halt auch verdient haben, könnte man sagen. Er fängt vielleicht an, jeden zu hassen. Und das wechselt dann irgendwann zu einer Waffe für das Gute, sozusagen.
Ja, schön gesagt. Schließe ich mich an. Also, er ist zutiefst depressiv, weil seine Frau ist seine Seelenverwandte sozusagen gewesen und die hatten ein ganz, ganz enges Verhältnis miteinander.
Sieht man auch schön, was sie eigentlich für eine schöne Beziehung hatten.
Ja, und man sieht in diesen immer wieder eingestreuten Rückblicken, die durch Videoaufnahmen, die er selber gemacht hat, bebildert werden, dass er wirklich eigentlich nur komplett ist mit ihr. So, und dann gibt's immer wieder so Szenen, zum Beispiel bei einer Hochzeit, das Brautpaar tanzt. Und er hat die Videokamera und er filmt aber eigentlich nur seine Frau, wie die Frau dem Brautpaar zuguckt. Weil er nur Augen hat für seine Frau. Sie ist wirklich seine zweite Hälfte und sie komplettiert ihn und sie versteht seinen Humor. Sie lacht über seinen Humor, seine Späße und so. Und in dem Moment
Entschuldigung, das ist so geil, wie dieser Postbote permanent in seiner Wohnung ist.
Ja.
Einfach bei ihm badet und das überhaupt nicht weird findet.
Ja.
Es sind solche skurrilen Charaktere, gibt's halt einige.
Genau, das ist aber auch wirklich schon sehr britisch. Auch die Charaktere so, und aber das ist irgendwie total charmant. Und es tut teilweise echt oft weh, weil es einfach auch echt so Fremdscham ist. Das ist halt auch so ein bisschen The Office so. Ich finde so, dass wenn man amerikanisches und englisches The Office vergleicht, ist man schon sehr dicht bei dem, was Afterlife ist, weil das englische The Office tut viel mehr weh. Also die Charaktere tun mehr weh.
Die Sprüche sind bissiger.
So, man lacht eher über jemanden und bei The Office lachst du mit den anderen zusammen oder so. Das ist eine andere Art von Humor, halt sehr britisch, und das ist bei Afterlife auch so. Aber ich finde eben sehr schön diese Charakterentwicklung, weil am Anfang, wie du sagst, ist er halt dieses schwarze Loch aus Zynismus, dem alles scheißegal ist und der den allen Menschen um ihn herum wehtut. Nicht unbedingt, weil er ihn wehtun will, sondern weil er sich denkt, ey, ich habe Schmerzen, ich leide, ich zeig euch aber, jeder Filter ist weg, ich zeig euch, ich sag euch auch jeden Tag mehrfach, wie schlecht es mir geht und wie scheiße es mir geht, weil meine Frau gestorben ist, ich sag euch das ständig, ich halte nichts zurück und er sagt auch allen, dass er sich eigentlich umbringen wollte und das immer noch will und scheiß drauf, ich hau nur noch so um mich. Aber es gibt diese Charakterentwicklung im Laufe der Serie, wie er quasi irgendwann dann unfreiwillig bemerkt auch, dass alle anderen Leute um ihn herum, dass es denen auch scheiße geht. Und dass jeder einen anderen Grund hat, weshalb es ihm schlecht geht. Und dass er eben auch dass er denen ohne viel Bemühung auch helfen kann. Dass er irgendwann sieht so, ey, fuck, ich hab das nicht exklusiv für mich. Mir geht's kacke und ich bleib dabei, dass es mir kacke geht, aber euch geht's auch kacke. Und das führt irgendwie dazu, dass es einen etwas helleren Ton bekommt, weil er dann auch anderen Leuten Freude macht. Er bleibt dann dabei, dass es ihm schlecht geht und dass er trauert und so. Und
er bedroht auch einen kleinen Jungen mit dem Hammer. Also es gibt auch echt so ein paar Sachen, die sind grenzwertig.
Ja, das stimmt. So checkt er dann irgendwie. Aber das ist halt eine sehr, sehr traurige Serie, die immer wieder auch mit Humor gemischt ist, sodass man sich wirklich immer dabei ertappt, wie man über etwas lacht und gleichzeitig fühlt man sich aber richtig schlecht, weil das eben die Grundstimmung ist.
Ey, Ricky Gervais hat wirklich ein Genie, was das angeht. Der hat Menschen durchschaut, der weiß genau, wie alles funktioniert. Und ich glaube, es ist auch sehr viel von ihm in dieser Serie drin, wie häufig. Mhm. Und ja, wie er das schafft, so irgendwie ist schon, das ist schon eine Kunst. Also er kann das irgendwie echt gut schreiben. Dass all das, was du gerade gesagt hast, dass das auch rüberkommt, dass man das auch fühlt. Ja, und ich denke mir jedes Mal, was eigentlich, was für ein Mann man da hat, ne? Also wie viele Serien der geschaffen hat, der ist geiler Comedian, aber eben kann auch sowas, ne? Das ist eine ganz große Kunst. Und es ist nicht meine Lieblingsserie, weil sie halt traurig als Grundlage hat. Es ist quasi, die Traurigkeit ist mehr oder weniger die Grundlage von allem Handeln und Tun. Aber sie zeigt eben, dass sowas nicht immer nur der Nährboden für Schlechtes sein muss, sondern im Gegenteil. Es ist, dass man auch zusammenwächst. Was mir sehr gefällt, sind seine Freunde und seine Arbeitskollegen, denen das furchtbar auf den Sack geht. Aber die ihm zuliebe, weil sie ihn halt mögen, sich das einfach verkneifen, ihn darauf aufmerksam zu machen und ihn mehr oder weniger einfach machen lassen, bis er selbst auf den Trichter kommt. Ne? Und das fand ich irgendwie schön. Also, weil ihm geht's eh schon scheiße. Das Letzte, was er will, sind Leute, die ihm ständig sagen, so, dass er ein Arsch ist, weil das will er ja. Aber dadurch, dass sie ihn in Ruhe lassen und sich verletzen lassen von ihm, helfen sie ihm eigentlich. Und das ist irgendwie, das ist so, wie wenn man so eine Katze vom Baum rettet oder auch jemand, der Depressionen hat, dem man helfen will und immer wieder schlägt er um sich sozusagen verbal. Also das ist sehr, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das dass Geschichten wie diese regelmäßig passieren einfach. Mhm. Klein. Also jeder, ja, echte Empfehlung von mir, auf jeden Fall.
Ja,
bin gespannt, auch, wie die dritte Staffel weitergeht.
Genau, zwei gibt's schon. Ja, dann
wir hacken die hier ein bisschen ab. Ne? Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, dass wir die so schnell alle so abhaken, aber wir haben so viel geilen Shit, über den wir reden wollen. Du hast ja eben noch Top Boy genannt. Das würde ich auf jeden Fall auch gerne noch besprechen.
Ja, Top Boy ist eine Serie, die habe ich. Also es gibt.
Du meinst das Original, oder? Weil es gibt mehrere Abschnitte.
Ja, es ist eine britische Serie und ich kannte die bis vor kurzem gar nicht. Und zwar hat die verschiedene Staffeln, die bereits, glaube ich, 2011 oder sowas, ist schon ein bisschen länger her. 2011 und 2013, glaube ich, gab es Staffel 1 und 2. Und ja, im Jahr 2019 ist die dritte Staffel gekommen. Ich hoffe, ich habe das alles richtig zusammengefasst. Und ich habe Staffel 1 und 2 nicht gesehen. Und das Coole ist aber, dass das die Originalcharaktere sind aus Staffel 1 und 2 und die Geschichte von denen weitererzählt wird, mit der Zeitspanne, die eben auch dazwischen liegt.
Die habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich habe nämlich die davor auch nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Ja, viele haben gesagt, ey, wenn dir das gefällt, guck mal die Staffeln davor.
Ja.
Und, ja, cool.
Und das Setting ist eben, man sieht das hier auch an den Bildern, spielt wie gesagt in England und es gibt da diese Drogenkartelle, verschiedene Gangs, die um Vorherrschaft kämpfen, so ein bisschen so The Wire-mäßig.
Es ist relativ, wird versucht, authentisch darzustellen. Ja.
Ja.
Es ist nicht so Guy Ritchie, coole Leute, geile Sprüche und schnell geschnittene Gangster-Action, sondern es wirkt irgendwie relativ authentisch.
Genau.
Hatte ich das Gefühl.
Ja, genau. Das
nicht Gangster.
Deswegen auch so der The Wire-Vergleich, so, weil die Charaktere irgendwie sehr glaubwürdig sind und weil die Handlungen nachvollziehbar sind und man nicht das Gefühl hat, dass das jetzt für die Dramaturgie alles irgendwie so, sondern man kann sich vorstellen, das ist wirklich so.
Ja, ich mochte auch, wie sie reden miteinander. Es hat alles wirklich ein sehr, als hätten sie echte Kriminelle, sage ich jetzt mal, genommen, die halt reden, wie sie reden. So wie es ja manchmal in Filmen gemacht wird.
Ja, also die ganzen Kürzel und also das ist sehr, der Slang ist sehr authentisch wohl. Tatsächlich, also wie die miteinander reden, was du sagst, ne, die Art und Weise, die Füllwörter und die Phrasen, die immer dranhängen, so Fam oder Bruv oder was auch immer.
Es wirkt einfach nicht geschrieben. Das ist eine große Kunst auch. Ja,
genau, es wirkt gar nicht so geschrieben. Man hat das Gefühl, die spielen sich selbst oder sowas.
Ja.
Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt eben verschiedene Charaktere und da auch wieder so ein bisschen The Wire-Referenz. Da ist halt dieser eine Typ ist im Knast, der eigentlich so der Obermotz war. Und der kommt dann, ne, vielleicht irgendwann mal kommt raus und dann
verändert
sich das Machtgefüge. Gleichzeitig gibt's halt so junge, aufstrebende Leute, die innerhalb dieses Konstrukts aufsteigen wollen und mehr Geld verdienen wollen und so weiter. Gibt ein paar Ältere, die wieder zurück wollen, die alte Schule sind sozusagen und wo dann die Jungen sagen so, nee, also deine Zeit ist vorbei, so. Und dann gibt's halt auch viel Gewalt, ne, es geht, also am Ende des Tages dreht sich die Spirale auch bis hin zum Mord. Weil man merkt richtig so, der will nicht nachgeben, der will nicht nachgeben, der macht eine Dummheit, die müssen sich dafür rechtfertigen, um keine Schwäche zu zeigen. Und das endet, auch wenn die Charaktere, und das ist die Kunst, die Charaktere wirken nicht wie Mörder oder wie Assis, sondern man kann mit denen mitfühlen, weil man die halt auch privat kennenlernt. Man sieht die andere Seite von denen, wie die privat leben, was deren persönliche Lebenssituation
ist. Bei mir ist er immer ganz nett.
Was, naja, so was ist es.
Ja.
So, man sieht aber, wie die dann in dieser beruflichen Situation, wie diese Spirale sich weiterdreht und die am Ende auch Handlung vollführen, wo man sagt, so, nee, ey, dich kann ich nicht gut finden, aber man findet die trotzdem gut, weil man sie ganzheitlich kennengelernt hat. Und das macht die Serie echt gut. Also es gibt viele verschiedene starke Charaktere und dann halt dieses Gangster-Game, so was
man guckt's einfach gern, ne? Man guckt's wirklich gern. Man möchte nicht drin leben. Ich find's auch schön, dass mal das britische Gangsterleben zeigt und nicht das in New York oder was weiß ich, haben wir alle schon 100-mal gesehen. Und bin echt positiv angetan. Da gibt's, wie gesagt, mehrere Staffeln zu, die alle unabhängig voneinander zu gucken sind. Nils hat's gerade empfohlen, ich kann's auch nochmal empfehlen. Höre ich nur Gutes zu. Jetzt sind wir schon fast, oder? Eigentlich sind wir am Ende, ne? Ja, wir sind am Ende. Ja. Wir haben es jetzt ein bisschen kürzer gemacht, weil wir nicht sicher waren, ob wir über alles reden können. Also wundert euch nicht, wenn es jetzt heute 30 Minuten kürzer ist. Nächste Woche, in 2 Wochen, ist dann auch der Daniel wieder da. Du, Nils, bist natürlich herzlich eingeladen, immer wieder vorbeizukommen. Das war ja super. Also, was du jetzt hier angekarrt hast an Serien. Waren ja wirklich Sachen dabei, die ich mir jetzt auch angucken muss.
Ja, bitte, tu das.
Ja, und kommst noch mal vorbei.
Ich komme immer gerne vorbei. Aber das ist auch mal so, wenn man so, da sitzen dann hier diese Koryphäen, ich will mich da ja auch nicht jetzt hier in die Mannschaft drängen aus Weltklasse-Spielern.
Hey, ich habe mich hier auch reingezählt. Am Anfang saßen hier 2 Leute, der eine war dann irgendwann nicht mehr bei Rocket Beans. Nein, es ist von alleine gegangen. Ja, übrigens, Donny, du bist herzlich eingeladen, ne? Wir laden dich ja jede Woche ein. Komm einfach wieder mal her, wenn du mal zufällig in Hamburg bist, dann drehen wir mal wieder eine Folge und du kannst ein bisschen was über Better Call Saul zum Beispiel reden. Was du auch gucken solltest, wenn du es nicht schon guckst.
Ich habe angefangen damals mit der ersten Staffel und war dann aber irgendwann hat's.
Ja, da möchte ich noch eins sagen. Das denken alle und das sagen alle und das ging mir auch so. Und ich habe bestimmt 2 Jahre lang habe ich die erste Staffel vor mir hergeschoben und die zweite war auch noch nicht so. Aber das ist wirklich ein Haus. Das ist ein super geiles Haus, was da gebaut wird. Das Fundament denkst du noch, naja, ist halt eine platte Betonfläche. Und dann kommt das nächste und nächste. Und irgendwann ist so, okay, ich verstehe, warum sie das alles so aufbauen. Weil das nämlich wirklich der fucking Werdegang ist, wie sie es schaffen, aus diesem Gutmenschen am Ende Saul Goodman zu kriegen. Und das schaffen sie echt Staffel für Staffel immer wieder, bauen sie da noch eine Etage drauf und du denkst, okay, so langsam kann ich sehe den Turm so, ich kann's langsam nachvollziehen. Und wie gesagt, ich war mega überrascht, dass mir das am Ende doch so gefällt. Ich habe jetzt alle Staffeln durchgesuchtet, aber ich könnte nicht sagen, jede Staffel ist für sich richtig geil. Es ist wirklich mehr das Gesamtding. Also es ist wirklich gut gemacht. Aber ich verstehe viele, die sagen, erste Staffel war für mich irgendwie okay und reicht auch. Guckt's weiter. Das ist mein Wort zum Montag hier bei Bada Binge. Danke, Nils, du kommst hier noch mal vorbei. Der Daniel wird beim nächsten Mal auch wieder da sein. Und wir bedanken uns jetzt noch mal bei Alvin, der alles organisiert und rausgesucht hat. Macht ja sonst auch immer irgendeiner, wir nicht. In diesem Sinne sage ich tschüss und noch einen schönen Montag.
Tschüss.
Dienstag.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinge.